Deutschlandfunk Kultur Interview.
Für immer hinter Gittern. Das ist die Nachricht aus Neuseeland. Der Christchurch-Attentäter, der Mann, der vor anderthalb Jahren zwei Moscheen angegriffen und dabei 51 Menschen ermordet hatte. Er ist verurteilt.
You will now stand. On each of the 51 charges of murder, charges 1 to 51.
In jedem Anklagepunkt wegen Mordes, 1 bis 51, verurteile ich Sie zu lebenslanger Haft. Diese Strafe ist ohne Bewährung.
Verurteilt zu lebenslanger Haft, ohne Bewährung, ohne die Chance, jemals wieder rauszukommen. Die höchste Strafe, die jemals in Neuseeland verhängt wurde. Christoph Möllers, weiter kann ein Rechtsstaat, der die Todesstrafe nicht hat. Wobei man schon fragen könnte, ob ein Staat, der die Todesstrafe hat, überhaupt ein Rechtsstaat ist. Aber stellen wir es mal zurück, ein Rechtsstaat ohne Todesstrafe, weiter kann er nicht gehen. Aber angesichts der Tat hätte es eigentlich auch kein geringeres Strafmaß geben können, oder?
Ich bin immer so etwas sprachlos und hilflos. Ich denke immer, auf der einen Seite ist es klar, dass man darauf irgendwie reagieren muss und auch sehr, sehr massiv reagieren muss. Auf der anderen Seite kommt mir jede Reaktion auch immer sehr hilflos vor. Was macht man damit, dass 51 Leute umgebracht wurden? Man steckt jemanden lebenslang ins Gefängnis. Das ist irgendwie zu viel und zu wenig gleichzeitig. Mhm. Bei uns ist es ja eigentlich verboten oder verstößt eigentlich immer noch gegen die Menschenwürde, Leute ohne Bewährung lebenslang ins Gefängnis zu setzen. Also eigentlich muss es immer Bewährung geben. Und der Gedanke dahinter, der dann ja so ein bisschen christlich anmutet, dass jeder eigentlich dann doch nochmal Gnade verdient und Vergebung verdient, der gefällt mir eigentlich auch gut. Insofern ist meine Befriedigung bei solchen Dingen immer so ein bisschen eingeschränkt. Ich glaube, Leute zu strafen ist generell immer ein Ausdruck von sozialer Hilflosigkeit.
Und ja, ich muss daran denken, an ein Gespräch, das ich mal mit Gerhard Strate geführt habe, einer der führenden Strafverteidiger in Deutschland, der das ähnlich formulierte wie Sie, dass es eigentlich immer genau dieser Ausdruck ist, etwas ganz Schreckliches irgendwie zivilisiert zu ahnden. Und damit ist es immer eigentlich auf einer schiefen Ebene.
Ja.
Was interessant ist und bemerkenswert, finde ich einmal mehr die Premierministerin Neuseelands, Jacinda Ardern, die nach dem Urteil sagte, sie hoffe, dass heute der letzte Tag sei, an dem wir Anlass haben, den Namen des dahinterstehenden Terroristen zu hören oder auszusprechen. Er verdiene völlige Stille auf Lebenszeit.
But today, I hope, is the last, where we have any cause to hear or utter the name of the terrorist behind it. His deserves to be a lifetime of complete and utter silence.
Die Premierministerin von Neuseeland, Jacinda Ardern. Herr Möllers, das war ja auch vielfach diskutiert und wir kennen die Diskussion ja auch, leider Gottes mussten wir sie auch führen hier mit Blick auf Dinge, die in Deutschland passiert sind. Halle und natürlich vorher die Ermordung von Herrn Lübcke. Wie verhindert man, dass die große Bühne ausgerechnet durch diese Prozesse entsteht für Hasstäter?
Ich meine, grundsätzlich finde ich die Äußerung auch etwas irritierend. Da trifft sich so ein bisschen das postmoderne, medientheoretisch aufmerksamkeitsökonomische mit dem geradezu archaischen. Ich meine, jeder Mensch hat einen Namen und eigentlich hat jeder Mensch auch irgendwie verdient, dass der Name da ist und nicht sozusagen verschwiegen wird, auch wenn er etwas ganz, ganz Schreckliches gemacht hat. Also
ich
so
spüre,
richtig
ich
glücklich.
Spüre jetzt schon in Ihrer zweiten Antwort so eine gewisse christliche
oder? Ja, vielleicht auch, aber ja. Grundsätzlich irritiert mich das, dass man sagt, also wir wollen den Namen nie mehr hören von irgendjemandem, auch wenn das ein Regierungschef gegenüber jemandem, ja, der ganz schlimme Sachen gemacht hat, aber der irgendwie auch ein Bürger trotzdem dieser Gemeinschaft bleibt. Sagt, es macht mich nicht froh, ich kann dir das nicht vorwerfen, aber es ist jetzt nichts, was jetzt in mir irgendwie etwas anrührt, etwas Positives. Dass wir zu viel Aufmerksamkeit oder dass wir ein Problem mit Aufmerksamkeitsallokation haben, ist ja klar, nicht wahr? Das ist, aber das hat sozusagen wenig mit der Tat zu tun, glaube ich, erstmal so und viel damit, dass wir generell halt eine sehr kurz getaktete Nachrichteninfrastruktur haben und natürlich auch einen Wettbewerb darum, dass Leute dass Aufmerksamkeit generiert und dass natürlich Devianz immer mehr auf Aufmerksamkeit gerät als Normalität, falsche Aussagen eher als Richtige, das ist ja alles altbekannt.
Aber ja, das ist vielleicht altbekannt, ja. Aber wir sehen ja da schon ein wahrscheinlich neueres Phänomen, dass diese Taten im Prinzip eigentlich schon das Ganze mitplanen, also die Tat selbst, das Veröffentlichen dieser Tat, das Dokumentieren, den Prozess, der dann auch nochmal genau diese große öffentliche Bühne bietet. In dem Fall hat jetzt der Attentäter darauf verzichtet, dass er nochmal ein Schlusswort richten kann. Aber grundsätzlich wäre das auch im Muster drin gewesen. Also insofern ist das natürlich schon ein Phänomen, bei dem ich denke, man muss sich zumindest Gedanken machen, wie können wir damit umgehen.
Ja, ich meine, man kann vielleicht bestimmte Sachen nicht denken, ob das Phänomen so, also nicht senden, ich meine, ob das Phänomen so neu ist, weiß ich nicht. Man sieht, ich kenne Herostratos vielleicht, der hatte, ja, es gibt also Leute, die haben sagen, für Publicity immer schon irgendwelche seltsamen Dinge getan. Und ich glaube nur, dass wir da nicht so richtig eine Lösung finden, wenn wir dabei einsetzen, so eine Extremtat zu beobachten, sondern wir haben, glaube ich, müssen generell beobachten, wie wir Dinge beobachten und wie viel Aufmerksamkeit wir denen zu kommen lassen. Wenn jemand 50 Menschen umbringt, dass das dann extrem viel Aufmerksamkeit bekommt, das wird sich sowieso nicht verhindern lassen.
Naja, aber nehmen Sie den NSU, ja. Alle kennen die Namen der drei Haupttäter. Bei den Namen der Opfer, gut, wenn man sich mal wieder damit befasst, hat man die wahrscheinlich irgendwann präsent, aber sie sind natürlich bei weitem nicht so präsent. Man könnte natürlich versuchen, in einem öffentlichen Diskurs sowas umzudrehen. Also, dass wir sagen, nein, die Täter bleiben namenlos, idealerweise, aber die Opfer kriegen Namen.
Ja, das kann man machen. Die Frage ist, was das hilft. Nicht? Also ich glaube, es ist eine Sache, sich nochmal zu fragen, was eigentlich Opferschutz bedeutet und inwieweit der Strafprozess überhaupt auch ein Prozess ist, der für die Opfer da ist, für die Opfer da sein sollte. Das ist eine sehr schwierige Frage, weil wir im Rechtsstaat eigentlich immer sehr viel Distanz, erstmal so einen Keil zwischen Täter und Opfer schieben, um dann im Grunde neutral und unparteiisch darüber zu urteilen. Vielleicht funktioniert das so nicht. Vielleicht müssen wir darüber neu nachdenken. Und das ist ja eine Diskussion, die wir seit 20, 30 Jahren im Strafprozess auch führen. Aber eine andere Frage ist dann nochmal, ob wir sagen, Anreize, die dadurch entstehen, dass Leute Aufmerksamkeit bedürfen, schaffen, die dann zu solchen Taten führen. Und da bin ich mir nicht so sicher, ob jemand jetzt deswegen, weil er sagen, ganz viel Aufmerksamkeit kriegt, so etwas tut. Und wenn, dann ist das natürlich irgendwie ein therapeutisches Problem, wo man vielleicht auch nochmal ganz woanders nachschauen sollte. Also die Dinge hängen diffus miteinander zusammen, aber vielleicht lassen sie sich dann auch nicht so auflösen.